Man spricht ja oft irgendwie über Wachstumsziele und man muss dazu sagen, ihr habt die ersten 3,5 Jahre gebootstrappt und dann Geld aufgenommen. Ihr habt inzwischen irgendwie 120 Millionen Dollar circa aufgenommen, 2 Akquisitionen gemacht. Und wenn ich mit Investoren spreche, dann sagen die immer, ja, so ab der ersten Mio ERA soll man dann irgendwie sich verdreifachen im ersten Jahr danach, im zweiten Jahr danach auch und dann verdoppelt man sich. Und wenn man die Rechnung durchgeht, dann landet man irgendwie bei 72 Millionen ERA nach 5 Jahren, so wenn man sich das anguckt. Ist jetzt ja nicht der realistischste Case, wenn du nicht unendlich Geld verbrennen kannst. Deswegen, ich würde das gerne mal in Perspektive setzen, wie du über Wachstum nachdenkst. Also was sind wirklich erstrebenswerte Wachstumsziele, die du und ihr euch in der Firma gesetzt habt und sagt, okay, wir haben irgendwann Geld aufgenommen, aber irgendwie dieses, wir versuchen jetzt 3x oder immer 2x zu wachsen, ist vielleicht doch ein bisschen viel. So, wie denkst du über wirklich sinnvolle Wachstumsziele für Softwarefirmen nach?
Also was man, glaube ich, bei uns wissen muss, wir haben, wie du sagst, 3 Jahre Bootstrapping gemacht und das auf super kleinem Niveau. Das heißt, wir haben im Prinzip die beiden Gründer, wir hatten dann Ende der 3 Jahre den ersten Mitarbeiter und ehrlich gesagt ist zu lang. Das heißt, wir haben viel zu lange in diesem Modus gearbeitet. Das hat uns später auch wehgetan, weil wir die DNA der Firma nicht richtig hinbekommen haben. So, was uns natürlich geholfen hat, ist, dass du am Anfang super schnell entscheidest. Und um jetzt auf dieses Thema Wachstum dann zu kommen, also wir haben schon die ersten Jahre auf super kleinem Niveau, kriegst du es natürlich hin. Ich glaube, im ersten Jahr haben wir, glaube ich, 18.000 Euro Umsatz gemacht. Dann springst du irgendwie von 18 auf 180, auf 400. So, da hast du das irgendwie relativ schnell, kannst du das sehen, dass du da diese hohen Wachstumsziele hast. Was spannend wird, ist irgendwann, was passiert denn eigentlich dann jenseits der 1 Million, jenseits der 10 Millionen, schaffst du es da eigentlich nah an den 100% Wachstum dran zu bleiben? Und insofern finde ich immer so, ab wo misst du dann diese Triple, Triple, Double, Double? Ich finde am interessantesten, für die es nicht kennen, das Thema Mendoza-Line. Das ist sozusagen wie du das Wachstum erhältst. Das heißt also, um wie viel sinkt das Wachstum eigentlich im darauffolgenden Jahr im Verhältnis zum letzten Jahr. So, und das ist eigentlich das Spannendste, da super zu bleiben, weil auf Dauer ist klar, also wenn du irgendwann bei 50 Millionen ERA oder dann Richtung 100 gehst, dann ist es klar, dass dein Wachstum sozusagen sich anpasst. Und wie gucke ich also drauf? Wir haben sehr stark das verankert gehabt bei uns in der DNA, dieses Thema Bootstrapping. Wie machen wir aus wenig Geld maximal das Ergebnis? Und haben also schon uns immer viele Gedanken drüber gemacht, wenn ich jetzt nachher was reinstecke, also wie viel Pipeline muss ich eigentlich generieren, um am Ende einen gewissen Umsatz zu haben. Und wir können auch gleich so ein bisschen mal über die Metriken sprechen, aber uns hat eigentlich seit Anfang an immer sehr interessiert, wie hängt dieses ganze System der Metriken zusammen. Ja, also von wie generiere ich MQLs, über wie viel Pipeline brauche ich, wie viel AEs, also Account Executives, brauche ich dann am Ende. Und das setzt sich nachher fort. Das wird immer spezialisierter und du hast am Ende Verhältnisse, die stimmen müssen. Und daraus ergibt sich dann am Ende, wenn du ein gewisses Wachstum anstrebst, was du eigentlich dann auch was du für einen Kostenapparat hast. Und was wir interessanterweise immer gemacht haben, das haben unsere Mitarbeiter waren, glaube ich, immer überrascht. Wir haben uns als Gründerteam immer ein Wachstumsziel auch gesetzt. Wir haben nie gesagt so, okay, wie kommen wir jetzt bottom-up irgendwie auf ein Wachstum, sondern wir haben immer gesagt, das wollen wir erreichen. Und es war immer ein Tacken ambitionierter, als wir vielleicht irgendwie selber gedacht haben, dass es möglich ist. Aber es war nie so, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt eine komplett unrealistische Zahl und bauen jetzt darunter alles Mögliche an Kosten auf, um das dahin zu zwängen. Also insofern, ich denke über Wachstum sehr stark nach. Das funktioniert nur, wenn auch in einem Korridor, wo du halt eine super Effizienz auch hast. Ja, wenn du hochgradig ineffizient wirst, gerade nachher im Growth-Bereich, dann machst du dein Wachstum auch möglicherweise kaputt. Ich glaube, es gibt ein paar Firmen, die kriegen das irgendwie toll hin, dass sie halt unfassbar viel reinkippen. Aber wenn du nicht es hinbekommst, dann die Themen Pipeline und Lead-Generierung und so weiter in dem gleichen Maße nachzuziehen, dann zerstörst du dir aus meiner Sicht auch hinten raus Wachstum. Ja.
Du hast gerade die Mendoza-Line angesprochen, die kannte ich vorher tatsächlich auch noch nicht. Schafft ihr es, euren Umsatz, also euer Wachstum zu halten? Oder was ist denn dann irgendwann so eine Abweichung, wo man sagt, okay, das ist auch noch akzeptabel und wann macht man sich dann vielleicht auch Gedanken? Also nur um das Prinzip dann auch mal ein bisschen auszuführen.
Ja, genau. Also du, die sozusagen, dass die Idee ist ein Stück weit, dass du, wenn du es schaffst, irgendwie deutlich über 80% in deinem Wachstum, dann, also dass das Wachstum nicht unter 80% des Wachstums vom letzten Jahr dann runterfällt, dann bist du da schon sehr gut aufgestellt. Also ideal ist natürlich, du hast irgendwie jedes Jahr das gleiche, also 100% des Wachstums, was du im letzten Jahr hast. So, wenn man mal unsere Wachstumszahlen, wenn man so grob durchgeht, ich glaube, wir sind irgendwie dann auch 200% gewachsen, 200, 200, 180, 170, 150, 130, 100, 100, 100, so, und sind dann irgendwann, wir sind jetzt bei 50% Wachstum, allerdings auf einem sehr hohen zweistelligen ERA, Millionenbetrag, so, und was du ja eigentlich erreichen willst, ist, dass das dir nie passiert, dass du mal ein Jahr vielleicht dann 100% im ERA wächst und im nächsten, und dann nimmst du irgendeine große Finanzierungsrunde auf und dann machst du irgendwas und im nächsten Jahr hast du dann auf einmal 30%. Also für Investoren ja auch ein Problem, weil du willst ja, wenn du nachher mal denkst, was macht nachher eine börsennotierte Firma aus? Da geht es ganz viel um Vorhersagbarkeit, Predictability. Das heißt, da stecken sozusagen Anleger, geben dir das Geld, weil sie ein Gefühl dafür haben, was du damit machst. Und wenn man diesen Gedanken mal so ein bisschen nach vorne überträgt, dann gehst du raus, machst eine Series B oder eine Series C, legst einen Plan da irgendwie hin. Und was du ja nicht willst, ist, dass du eine extrem hohe Varianz auf einmal hast. Ja, die gucken auf deine historischen Zahlen und sehen, boah, super, LinaX wächst irgendwie 180%, 150%, 130. So, und jetzt passiert so ein Investment. Und was du ja nicht möchtest, ist, dass das dann mal ein Jahr runterkippt auf, und jetzt sind wir auf einmal nur auf 30% mit der Idee, ja, wir investieren jetzt groß in Prozesse. Weil was ich gesehen habe, ist, es ist brutal hart, am Ende ein Wachstum wieder zu beschleunigen. Das heißt also, mein ganzer Fokus liegt eigentlich schon immer darauf, wie sanft kriegt man es eigentlich hin, dass das Wachstum nur abgebremst wird. Ja, weil du, wenn du das schaffst, bleibst du halt möglichst lange auf einem Wachstumspfad. Und insofern sieht man bei uns, wenn man sich diese Mendoza-Line anguckt, dann ist die sehr, sozusagen sehr, sehr gerade aussehen. Die ist nicht, da gibt's nicht hohe, große Wellen drin. Und das hat's mir in den, auch in der Kommunikation mit meinen Investoren einfacher gemacht. Wir hatten sicherlich mal ein Jahr, wo wir vielleicht mal einen Tacken unter unserem Wachstumsplan waren. Aber am Ende waren wir immer sehr nah dran. Das heißt, ich habe da ein hohes Vertrauen genossen über die Jahre, dass meine Investoren auch immer gesagt haben, okay, das ist also dein Plan. So, der wird kommen. Und dann habe ich nie Diskussionen gehabt, dass jemand gesagt hat, ja, aber vor 3 Jahren habt ihr uns 100% Wachstum versprochen. Das waren aber nur 40. Und dann dafür gab es mal ein anderes Jahr, wo ihr vielleicht 80 geplant habt. Und ihr seid dann irgendwie auf 120 gekommen. Sondern eigentlich versuchst du, möglichst gut diese Vorhersagbarkeit zu treffen. Und das ist, glaube ich, so eine Konsequenz für uns gewesen, immer noch aus dem Thema Bootstrapping, weil du halt da genau kennst, wie viel Geld du noch hast, und dann musst du es hinkriegen, diesen erwarteten Umsatz zu liefern, weil sonst geht dein Modell nicht auf. Ja, und das ist natürlich im Venture-Modell anders, weil da ist das Konto voll und da ist mal egal, ob am Ende des Jahres irgendwie mal 15 Millionen mehr verbrannt ist oder nicht, fällt jetzt mal nicht auf. Macht es aus meiner Sicht aber nicht so leicht in der Kommunikation, wie dann deine Metriken des Businessmodells funktionieren. Ja, also insofern finde ich es ein sehr wertvolles Instrument, sich dieses Thema anzugucken, wie eigentlich diese Mendoza-Line funktioniert.
Du hast gerade eine Sache angesprochen, die ich echt wichtig finde, und zwar, dass man sich anguckt, was ist am Ende eigentlich eine börsennotierte Firma, wie sieht so eine gesunde Firma aus und was kann ich davon heute schon umsetzen? Und ich habe das Gefühl, dass viele der Gründer, die ich irgendwie kennengelernt habe und gerade auch 2020, 2021 eher gedacht haben, was gibt mir die nächste Finanzierungsrunde und nicht, wie baue ich eine wirtschaftlich nachhaltige Firma auf, und sich dadurch einfach falsch rum mit dieser Thematik beschäftigt haben. Die haben dann gesagt, okay, ich brauche dieses Wachstum, aber nicht, ich brauche die Predictability dahinter, ich muss planen können und ich weiß, meine Prozesse bringen mich dahin, sondern ich habe jetzt so viel Geld zur Verfügung, um dieses Wachstum zu erreichen, also nutze ich auch dieses Geld so ein bisschen wie dieses, egal wie viel Zeit du für einen Task einplanst, du wirst es halt, also es wird sich, oder für eine Aufgabe, es wird sich so ausweiten, so ungefähr auch, egal wie viel Geld du für irgendwas einplanst, also da gibt's immer dann so den Moment, wo es zu wenig oder zu viel ist, aber wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt Beispiel 10 Millionen Umsatz, um meine nächste Runde zu kriegen, weil das Wachstum ist, was ich erreichen muss, dann wirst du halt auch dein ganzes Geld darauf verwenden können, wenn du sagst, ich habe 10 Millionen dafür oder 50 Millionen oder 100 Millionen oder 200 Millionen, gibt's ja für alles Beispiele, glaube ich, aktuell. Und das verstehen viele Gründer meiner Meinung nach nicht, dass sie sich eher angucken sollen, wo will ich rauskommen und was kann ich davon heute schon adaptieren, was mich da, also diese Microhabits, würde man es jetzt im Privatleben nennen, die da schon helfen können.
Ja, also ich glaube, es hängt wahrscheinlich damit zusammen, was deine fundamentale Motivation ist. Wenn ich mir das angucke, ich bin im Jahr 12, da sind, glaube ich, nicht mehr so viele Gründer auch meistens an Bord oder es ist einfach schon eine sehr lange Zeit, wie man dann so eine Firma aufbaut und führt. Ich habe am Ende, hat mich das Thema gereizt. Ich bin sehr, sehr überzeugt, dass das Thema Architektur und wie baue ich gute Landschaften, Softwarelandschaften, IT-Landschaften in Unternehmen auf, dass das Thema extrem wichtig ist für Unternehmen. So, das treibt mich. Und mir war dann immer klar, das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie in 5 Jahren so durch die Decke schießt und dann vielleicht irgendwie sozusagen einen Kurzzeiterfolg macht, sondern das ist ein größeres oder ein dickes Brett, was man da durchbohren muss. Und dann ist es nicht so ganz einfach immer nur sozusagen auf das nächste Jahr zu optimieren und zu hoffen, jetzt klappt das, sondern ich würde sagen, ein Teil von mir und ein Teil von uns als Gründern hat immer schon sozusagen 2, 3 Jahre in die Zukunft geguckt, um zu verstehen, was passiert eigentlich dann? Also wie gut komme ich eigentlich, wenn ich mal mehr Burn kreiere, wie gut komme ich dann eigentlich theoretisch in eine Profitabilität wieder zurück? So, das hat uns zum Beispiel sehr geholfen, jetzt auch dann, als dann das Thema Pandemie und Ukraine-Krieg dann da war. Auch da haben wir uns dann sehr schnell wieder Gedanken gemacht, was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir sozusagen jetzt viel schneller auf ein profitables Modell dann wieder rübergehen müssen? Und ich glaube, dass dieser Gedanke, sozusagen diese Langfristigkeit für den Aufbau von Unternehmen vielleicht manchen Gründern vielleicht gar nicht so klar ist. Ja, so, und das ist auch vielleicht gar nicht verwerflich, aber man muss sich, glaube ich, am Anfang die Frage stellen, auch wie lange ist man eigentlich bereit, so ein Unternehmen zu führen und das auch zu machen. Und ich glaube, wenn man dann irgendwann in so einen Modus kommt, dass man dann längerfristig denken kann, dann fängt man sich automatisch damit zu beschäftigen, welche Metriken sind eigentlich später relevant, weil du kannst das ja nicht wem anders geben. Du kannst ja nicht dann 3 Jahre später sagen, ja, keine Ahnung, was der da gemacht hat, ich mach's halt anders, sondern das hast du ja gebaut und jetzt musst du das hinkriegen und da das Ding umbauen. Ja, deshalb für uns als Gründer war es schon immer auch ein Thema. Also wir haben jetzt glücklicherweise keine Mitarbeitenden auch abgebaut, sondern wir bauen in diesem Jahr über 120 Stellen offen. Und auch das ist ein Aspekt gewesen, der mich schon immer auch beschäftigt hat. Ja, also wie kann ich das eigentlich vermeiden, dass ich eigentlich jetzt einen Overshoot mache und dann später irgendwie zahlreich einen großen Teil der Mitarbeitenden dort wieder rausnehmen muss? Finde ich keine angenehme Vorstellung. Ich weiß auch, dass es für viele andere Gründer sozusagen ein echt schwieriger Punkt ist. Nur das treibt einen natürlich auch an, frühzeitig drüber nachzudenken, was passiert jetzt eigentlich, wenn die Zeiten sich ändern, wie komme ich wieder zurück und steuere dann eigentlich dagegen und vermeide, dass man dann in so eine Situation reinläuft. Ja? Also diese Teil irgendwie 20-30% mindestens sich zu beschäftigen mit, was passiert eigentlich dann die nächsten 3-4 Jahre. Ich glaube, das machen schon einige auch, aber dieser Fokus ist aus meiner Sicht extrem wichtig.
Ich glaube, es wäre ganz spannend, mal drüber zu sprechen, welche Metriken man sich denn dann eigentlich insgesamt so anguckt, um so ein Set an Metriken zu haben, die mir dann helfen, Entscheidungen zu treffen, Predictability also auch zu entwickeln über die Zeit, selbst wenn ich sie heute nicht habe, auf die ich dann immer mehr versuche, die Metriken auch zu verfolgen, zu verstehen, was hat Einfluss auf was. Deswegen lass uns einmal ganz basic einmal das Set an Metriken durchsprechen und dann können wir uns dann im Nachgang ein bisschen damit beschäftigen, was man sich in der Tiefe damit anguckt, aber welche Metriken sind für euch am entscheidendsten?
Ja, also wir haben natürlich auch klassisch angefangen in den ersten Phasen Series A, dass wir uns natürlich ARR angeguckt haben, ja, Annual Recurring Revenue. Dann haben wir uns relativ früh angeguckt das Thema Net Dollar Retention, Gross Retention, das heißt also auf Logo-Ebene und auf Net Dollar Retention, das heißt, wie viel Upsell mache ich minus den Churn, sozusagen überkompensiert mein Upsell dann am Ende den Churn. Das ist eine wichtige Metrik, muss natürlich deutlich über 100% am Ende liegen, und bei der Gross Retention ist unser Korridor eigentlich immer so gewesen, wie schaffen wir es irgendwo so über 95% dann eigentlich zu bleiben, also einen sehr geringen Churn da wirklich an der Anzahl der Logos zu haben. So, das sind so die fundamentalen KPIs, die wir gehabt haben. Wir haben auf den Average Revenue per Customer geguckt, auch ganz simpel, ARA durch Anzahl der Kunden, um zu sehen, kreieren wir eigentlich mehr Wert mit unserem Produkt über die Zeit, weil du brauchst neue Features, du wirst besser im Messaging, du wirst strategischer. Das muss sich reflektieren in einem steigenden Average Revenue per Customer. So, das sind so die initialen Zahlen. Und dann haben wir angefangen, mehr Zahlen hinzuzufügen, die dir eine Aussage geben, die dir eine frühere Aussage geben. Weil das sind ja alles Dinge, die guckst du dir an, aber die sind entstanden, weil du Abschlüsse gemacht hast. So, und wenn jetzt möchtest du ja nach vorne rücken. Das heißt, du guckst dir an, Pipeline generated in einem Quartal, und möchtest dann sicherstellen, zum Beispiel, dass du, bevor du ins nächste Quartal gehst, dass du mindestens dreimal die Pipeline hast von den Bookings, die du im nächsten Quartal erzeugen möchtest. So, das ist eine Kennzahl. Dann guckst du dir an, wie viel Quota hast du, also Quota heißt, wie viel hast du an deinen sozusagen Booking Targets verteilt an deine Account Executives, und wie viel davon, also sozusagen, bist du oversubscribed? Also, um das jetzt zu übersetzen, sagen wir mal, du möchtest in einem Jahr 20 Millionen neue Bookings machen, dann machst du nicht 20 Millionen, verteilst du nicht dann zum Beispiel, sagen wir mal, an 20 Account Executives jeder eine Million, sondern was du eigentlich machst, du gehst auf zum Beispiel dann 120% deiner Quota und verteilst die. Das ist allein schon deshalb notwendig, um halt Schwankungen auszugleichen. So, und deshalb guckst du dir zu jedem Zeitpunkt dann an, wie ist dein Verhältnis aus die Quota, die jeder Account Executive hat, im Vergleich zu deinen Bookings, und misst das. Was du dann auch guckst, ist, was macht dann wie viele deiner Account Executives sind über zum Beispiel 50% ihrer individuellen Quoteerreichung. Also sagen wir mal wieder, eine Million Quota hat ein Account Executive. Wie viele davon schaffen tatsächlich dann die eine Million? Oder wie viele davon sind mindestens über 75%, mindestens über 50%? Weil du nachher natürlich, du schaffst es nie irgendwie 100%, dass alle Account Executives das hinbekommen. Aber du möchtest einen großen Anteil hinbekommen, die ihre Quota schaffen. Und das kommt dann als wichtige Kennzahl dazu. Wir gucken uns regelmäßig sehr stark an das Thema Time to Close, also wie lange dauert es eigentlich von einem Lead bis zur Unterschrift, damit du verstehst, habe ich eigentlich systematische Probleme auf einmal in meinem Sales-Prozess? Warum dauert auf einmal alles viel länger? Oder vielleicht sogar, warum geht auf einmal alles viel schneller? Das möchtest du ja auch dann verstärken.
Wie lange ist euer Sales-Cycle?
Wir sind bei so rund 6 Monaten. Das schwankt auch immer so ein bisschen. Das ist auch regionsabhängig. Aber so grob kann man sagen, ist das schon immer eigentlich so gewesen. Also mit allen Ausreißern, ja, es gibt Sales-Prozesse, die haben wir, glaube ich, irgendwie, das längste, was ich mir so erinnern kann, war, glaube ich, 3 Jahre. Einen tollen Deal am Ende. Und das schnellste, was wir irgendwie hatten, war, ich glaube, von Lead zu Closing, toller Kunde, war irgendwie sowas wie 10 Tage. Also das ist echt, gibt's alle Dimensionen. Und da ist auch zum Beispiel interessant, gibt's wenig Unterschied zwischen Enterprise und Mid-Market. Also das heißt, man denkt manchmal, dass es Mid-Market sozusagen viel schneller geht. Das ist aber eigentlich gar nicht der Fall. Das heißt also, es ist hier und da echt spannender, sozusagen auf Enterprise zu gehen. Also das ist eine Kennzahl, die quasi so im Vertriebsprozess. Und wenn man dann hinten raus, ich habe eben gesagt, Net Dollar Retention ist für uns die Kennzahl, um das Thema Customer Success zu messen. Du möchtest, dass deine Customer Success Organisation deine Kunden sehr gut weiterentwickelt, und dadurch misst du das. Der Leading Indicator, also um frühzeitig festzustellen, was ist da eigentlich los? NPS, also Net Promoter Score. Wir messen jedes Quartal, wie die Zufriedenheit ist. Das ist dieses Thema auf einer Skala von 0 bis 10. Würdest du Lina X weiterempfehlen? Und dann rechnest du das aus, kommst auf den NPS. Da sind wir zum Beispiel bei 70 seit vielen Quartalen. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Der gibt dir eine Indikation dafür, dass auch am Ende deine Net Dollar Retention wiederum hoch ist. So, das ist so das Set an KPIs, also Es gibt noch viele weitere Ausprägungen davon, aber das ist, will ich so sagen, so das Kernset, was wir uns heute angucken. Und ich glaube, der wichtige Bestandteil, der dann dazu kommt, ist, dass es zwischen vielen dieser Dingen gibt es dann Verhältnisse. Also du möchtest, eben habe ich schon gesagt, dreimal die Pipeline haben von Bookings, die du planst. Du möchtest zum Beispiel die Anzahl der Customer Success Manager, die du haben möchtest. Jeder der Customer Success Manager muss mindestens 2 Millionen ARR handeln können. Dann hast du ein Verhältnis von der Anzahl der Account Executives zu der Anzahl von SDRs, Sales Development Reps und Solution Engineers. So, da gibt's dann Verhältnisse 1:2 oder 1:3, was du haben möchtest. Also dadurch entsteht im Prinzip wie so eine Kaskade von, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast im ARR, wenn du weißt, welche Net Dollar Retention du hast oder anstreben willst, ergibt sich ein ganzes System von Abhängigkeiten. Du musst natürlich dir überlegen, kannst du ein Modell dir erlauben, wo du dann 2 Millionen ARR pro Customer Success Manager machst, oder musst du sogar weniger machen, weil deine Kunden mehr erfordern, oder kannst du sogar mehr auf 3 gehen?